Meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, deswegen habe ich nicht gesungen, aber Sie verstehen mich, ja. Ich sage immer, wir müssen unser Leben mit Gott zuerst in Ordnung und dann mit unserem Mikrofon. Und ich glaube, die funktioniert ganz gut am Moment, oder? Sie hören alle gut. Warum hat Gott David gewählt und nicht Jonathan? Das kann nur Gott antworten, aber wir werden gewisse Fragen darstellen. Denn Jonathan ist ein viel, viel besserer Mensch als David. Die sind überhaupt nicht zu vergleichen. Jonathan steht haushoch überlegen als Mensch über David. David, wenn man ihn genau anschaut, hat hässliches Dinge getan. Jonathan war nicht fähig, sowas zu tun. Nicht nur hat er Ehebruch und Mord begangen, sondern er war Sadist. Wenn man sieht, wie er mit Uriah umgeht, ich würde euch empfehlen, das nicht zu lesen, der Mann von Bathseba, wie er Katzenmaus mit ihm spielt, wo er die Macht hat und Uriah überhaupt keine hat. Es ist schrecklich, das zu sehen. Warum hat Gott David gewählt statt Jonathan? Ich werde hier wagen, eine Antwort zu geben. Sie haben gehört von dem Bruder, der vor mir sprach, über Esther und die Gefahren, die wir Juden immer ausgesetzt sind. Wir brauchen eine sehr stark und ausgeprägte Führer. Die Welt ist gegen so eine Führer jetzt. Denn sonst werden wir alle umgebracht werden. David war so ein starker Führer. Jonathan war ein sehr guter Krieger. Das ist nicht zu zweifeln, lesen Sie in die Bibel. David war nicht ein guter Krieger, sondern ein hervorragender, furchtloser Krieger. Und das sehen wir mit seinem Kampf gegen Goliath. Das ist ein wahrer Kampf, der aber auch ein symbolischer Kampf ist. Die Macht Gottes gegen die Macht des Bösen. Das ist die Macht gegen die Hitlers und des Stalins und so weiter. Und David ist ein ungeheuer, furchtloser und mächtiger Kämpfer, weil er ein ungeheuer, tief ergreifender Glaube hat. Dazu muss man auch fragen, Sie haben alle wahrscheinlich gelernt, dass Judentum ein Gesetzesglaube ist. Und da haben Sie falsch gelernt, denn Judentum ist kein Gesetzesglaube. Sie haben das gelernt wegen dem Kampf Jesu mit die Schriftgelehrten und Pharisäer, wegen dem Kampf Paulus. Was Sie aber nicht gelernt hat, ist, das ist nachbiblische Judentum. Biblische Judentum ist überhaupt nicht gesetzlich. Was es passiert ist, dass 300 Jahre vor Christus, nach Malachi, Gott hat aufgehört zu reden. Die Rabbiner haben überlegt, ja, was sollen wir tun, wenn Gott nicht redet mit uns? Gott hat immer mit uns geredet. Und sie haben die Entscheidung gemacht, die Gesetze, die Gott gegeben hat, 613, alle im Torah, diese Gesetze lebbar zu machen, praktisch lebbar zu machen, dass Israel in dieser Welt unter Gottes Gesetz leben kann. Mitten in diesem Prozess, die wir nennen mündliche Torah, die dann schriftlich fixiert in Mishnah, 2. Jahrhundert nach Jesu, 500 Jahre nach Malachi, und dann in Talmud, noch 500 Jahre später, die zwei jerusalemisch und dann die, vor allem die babylonische Talmud, die grundlegend ist. Mitten in dieser Zeit kommt Jesus und mit ein Wort sagt, das ist alles falsch. Er verlangt Vollkommenheit. In der Bergpredigt, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Und damit ist der Versuch, ein lebbares Gesetz zu machen, von vornherein gescheitert. Denn Jesus sagt, wenn ihr wolltet das Leben, müsst ihr vollkommen sein. Und niemand kann vollkommen sein. Doch das haben die besten Theologen, wie auch Luther und so weiter, verstanden. Entweder Talmud oder das Neue Testament. Denn beide sind die endgültige Auslegung von Torah. Talmud, das Gesetz, so verständlich gemacht, dass sie lebbar ist für die Juden, oder das Neue Testament, vor allem der Bergpredigt, wo es klar ist, dass kein Mensch das erfüllen kann. Was ist der Bergpredigt? Der Bergpredigt ist Jesu eigenes Programm. Er verlangt Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Das kann kein Mensch erfüllen. Sicher gibt Randthemen, und die wer erfüllen kann, aber das Zentrum von Bergpredigt ist unerfüllbar. Moses sagte euch, ich sage euch, Gott verlangt Vollkommenheit. Deswegen ist der Bergpredigt total anders, als sie gelernt haben von den Theologen. Keine Rede an das Volk und auch keine Rede an die Jünger. Sicher nebenan. Der Bergpredigt ist ein Gespräch Gottes mit sich selber. Ein innertrinitarisches Gespräch Jesu mit dem Vater. Das ist der Auftrag, die du mir gegeben hast, das Gesetz zu erfüllen. Vollkommenheit, konsequente Feindesliebe. Das können wir nicht. Wer war der einzige Mensch, der das gewusst hat? Kein Theolog, sondern der größte aller Dichter, ein überzeugter Christ, William Shakespeare, denn er hat in seinem Hauptspiel, die Hamlet, Macbeth und Lear, ein inneren Monolog entwickelt. Der Held redet mit sich selber. Das hat er direkt aus der Bergpredigt. Shakespeare war ein tiefer Kenner der Bibel. Denn Gott kann nicht verlangen von uns Vollkommenheit. Er kann nicht verlangen konsequente Feindesliebe. Er kann nicht verlangen ein Leben ohne Hass und Begier. Das ist sein Auftrag, die er in Gespräch mit Vater bringt. Sicher gibt es Sachen in den Bergpredigt, die wir zum Teil erfüllen kann. Aber das Zentrum zielt auf Jesus. So, Judentum wird zu ein Gesetzesglaube gemacht nach der Bibel, nicht durch das Bibel. Nach biblischem Verständnis, wer soll erben in Israel? Der älteste Sohn. Wer ist der älteste Sohn? Saul. Der ist Jonathan. Jonathan muss erben. Bitte sagen Sie mir, ein ältester Sohn in der Bibel, der eine zentrale Gestalt wird für Israel. Sie müssen lange überlegen, denn fast alle sind entweder die jüngere oder jüngste Sohn gegen das Gesetz. Biblische Judentum ist überhaupt kein Gesetzesbuch. Es wird gesetzlich gemacht. Durch mündliche Tora, durch Talmud. Und Sie kennen das als ein Gesetzesglaube, weil Sie kennen das in die Kampf Jesu, mitten in diese ganze Prozess des Gesetzmachen des Judentums und von Paulus. Noch ein Beispiel, die absolut grundlegend ist. Die allerhöchste Feiertag in Israel, das ist nebenan mein Geburtstag, ist Yom Kippur. Und diese, mein Sohn ist Weihnachten, das läuft in der Familie, ist Weihnachten, Chris Vesper geboren. Zu Yom Kippur, jeder Jude, jeder, von die liberalste zu die frommste, sagt, alle mein Gesetzeswerk können wir nicht weiterhelfen. Denn ich bin so verloren sein, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Das sagt jeder Jude. Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das Evangelium der Gnade, ein zentraler Pfeil der Reformation mitten im Judentum. Alle meine Gesetzeswerke kann mir nicht helfen. Ich bin total angewiesen auf dein Gnade. Das ist unser reformatorischer Glaube. Und das steht in die höchste Feiertage, in die höchste Momente im Judentum. So bitte sagen Sie mich nie, dass Judentum ein Gesetzesglaube. Biblische Judentum ist es ganz und gar nicht gesetzlich. Sogar, Gott benutzt das Gesetz, sein Volk am Leben zu erhalten. Denn was hat mein Volk durch 2000 Jahre der Verfolgung erhalten? Das Gesetz. Gott kann Mittel benutzen, die er erfüllt hat und sogar gegen den jetzt steht, ans Ziel zu kommen. Beispiel. Israel soll keinen König haben. Das läuft durch das ganze Alte Testament. Und dann kommt der Samuel und er steht in ein Gewissensproblem. Was soll er machen? Er hat 2 Söhne, die Priester sind und sie sind beide übel und die sollen nicht sein Nachfolger. Das Volk wird einen König haben. Gott sagt, wir sollen keinen König haben. Er geht ins Gebet. Was tut man, wenn man eine Wahl zwischen 2 übel? Man hat eine Wahl zwischen 2 übel, weil er selbst ein sündiger Mensch ist in der Erziehung seiner Kinder. Und Gott sagt, gib denen einen König gegen sein eigenen Wille. Gegen das Alte Testament. Gott steht über das Gesetz. Und er gibt ihnen einen König, der Israel spiegelt, Saul. Ungehorsam äußerlich stark, die wollen ein stark und ungehorsam, genau wie Israel selber ist. Und dann gibt er denen der wahre König, David, der König im Geist, wie Herodes und Jesus, der fleischliche und der geistliche König. Und auch David gibt dann die Aussage in die Chronikendarstellung von David, dass David, es wird nicht erwähnt, dass er Ehebrecher und Mord begangen hat, ein idealisierter König. Und dann Jesus nimmt genau die zwei Gebote, die David fleischlich gebrochen hat, Ehebruch und Mord, und legt die aus in der Bergpredigt. Die einzigen Gebote, die er auslegte. Und die sind nicht die wichtigsten, weil er der Sohn David ist. Und dann starb er als König der Juden. Und die Königtum Gottes ist wiederhergestellt. Gegen Gottes eigene Gesetz und Gebote. Gott kann Mittel benutzen, die gegen sein eigene Gesetze stehen. Das Gesetz hat Jesu in alle Ewigkeit verdammt. Verflucht ist der, der am Holz hängt. 5. Mose 21, 23. Verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Er übernimmt die Verfluchung der unerfüllbaren Bergpredigt und erfüllt das für uns. Wir haben hier in die Beispiel Jonathan und David ein klassisches Beispiel, wo Gott sogar gegen ein vorbildlicher Mensch ihn nicht an die Macht liest, sondern ein Mensch, der Ehebrecher und Mörder ist und sogar Sadist ist, weil er weiß, das Volk braucht so einen König. Nicht ein Ehebrecher und Mörder und Sadist, sondern einer, der furchtlos ist und der stark ist. Sollen wir nicht Gott mit moralischer Vorstellung hinterfragen? Das ist menschliche Tun, dieser moralisches Denken. Gott steht über das Gesetz. Warum Jonathan nicht gewählt ist, mit all seinen Vorzügen, das ist Gottes Sache, das ist nicht unsere Sache. Und wir sind nicht Gott in menschliche Kategorien hineinzubringen. In Judentum ist systematische Theologie verboten. Ich habe systematische Theologie nicht studiert, ich muss geprüft werden, weil es ist gegen die Bibel. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Und systematische Theologie bringt Gott in menschliche Systeme. Und der Mensch kann Gott nicht begreifen. Gott steht über das Gesetz. Und wie gesagt, Judentum ist kein Gesetzesglaube. Biblische Judentum. Es ist gesetzlich gemacht und in die Gesetzmachende werden des Judentum in Talmud war Gottes Heilswege mein Volk am Leben 2000 Jahre. Denn ohne die fromme, gesetztreue Juden wird kein Juden mehr hier sein. Die liberale Juden wie ich haben nicht Juden geheiratet. Sie waren integriert und assimiliert. Gott benutzt Mittel wie das Gesetz, die er erfüllt hat. Und wir, wie Christen, sagen, ja, das ist Gesetz, das ist nicht Jesus. Er benutzt Mittel, die er haben will, auch wenn es gegen seine eigene Wirkung sein kann. Beispiel der Königtum. Lernen wir davon ein bisschen Bescheidenheit Gott gegenüber und nicht uns moralisch immer mit die Zeigefinger, wenn wir mit anderen reden. Denn menschliche Moral hat mit Gottes Wirkung nicht im geringsten zu tun. Die Gebote schon, die kommen von Gott, die 10 Gebote. Aber er wählt eine der 2 diese zentrale Gebote gebrochen hat. Das ist das Erste. Das ist das Judentum, ist keine Gesetzesglaube. Dass Jonathan ein vorbildliches Mensch ist, David ist es nicht. Und Gott wählt David, und ich nehme es an, er wählt David wegen seiner Stärke, die Stärke des Glaube, die Fiegel sich in die Stärke gegen das Heidnische zu kämpfen. Und da sind wir immer in diesem Kampf bis heute, gegen das Heidnische. Kommt eine zweite Frage. Als ich mein Buch über Josef schrieb, habe ich gedacht, Josef ist der vorbildliche Mensch im Alten Testament. Ich habe besser gelernt. So vorbildlich wie Josef ist, so tief der Weg Jesus vorgespiegelt, der Weg Jesus vorgespiegelt sind in Josef, eine Gerechte, die ausgeliefert ist Ungerechtigkeit und das alles ertragt, dass Gott ans Ziel kommt. Das ist eine Vordeutung Jesu, das sagt Talmud sogar. Josef aber war geplagt durch Grundfehler in seiner Persönlichkeit. Für ein Deutscher, die schlimmste Erbsünde ist zu petzen, das weiß ich von der Schule hier. Und Josef hat gepetzt. Warum hat er gepetzt? Immer in unserer Stärke ist unsere Schwäche enthalten. Lernen Sie das. Immer in unserer Stärke ist unsere Schwäche enthalten. Josef ist jemand, der sehr genau wahrhaftig sein will. Richtig sein will. Und das führt ihn zu petzen. Menschen, die Gabe haben, flammende Predigen zu halten. Vielleicht habe ich ein bisschen davon, wenn meine Stimme nicht so kaputt ist. Ich habe die Problem, dass ich über den Ziel hinausgehe. Ich bin mitgetragen, von was ich zu sagen, und dann sage ich Dinge, die ich würde gerne, dass sie nicht auf dem Kassette sind. Ja? Und Menschen, die gut hören kann, zum Beispiel meine Frau. Meine Frau hat keine andere Wahl, wenn sie mit mir verheiratet ist. Sie muss zuhören, weil ich rede ständig. Ja? Sogar würde über mich geliefert im Sport. Ich war in einem Sportcamp mit 13. Als wir einschliefen, hat Jafin geredet. Als wir aufwachte, hat Jafin geredet und niemand weiß, ob der dazwischen aufgehört hat. Ja? Ja. Meine Frau musste schweigen zu so einem Mann. Aber Menschen, die gut zuhören und schweigen, ihr Schwäche liegt dran. Wenn sie reden müssen und sollen, tun sie das meistens nicht. Überlegen Sie psychologisch über sich selbst. Gerade in unserer Stärke liegt unsere Schwäche. So war das bei Josef. Und Josef hat eine noch viel schlimmere Eigenschaft. Er war absolut unpsychologisch. Glauben Sie, dass wenn ich sage zu meinen beiden älteren Schwestern, die lang über mich geherrscht haben, und wenn ich nach Hause gehe, herrschen sie immer noch. Ich war die Püppchen, meine älteste Schwester. Wenn ich sage, ihr werdet für mich verbeugen. Gott hat das gesagt. Ich werde eins auf den Deckel gekriegt haben. Und Josef hat mehr als auf einen Deckel. Die wollten ihn umbringen und dann verkaufen sie ihn. Das ist keine Entschuldigung für die Brüder. Josef ist absolut unpsychologisch, weil er wahrhaftig ist. Gott hat so gesprochen und das sollt ihr wissen. Ja, aber das ist absolut, und wir haben das in unseren Kreisen gang und gäbe, Menschen, die unpsychologisch sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich Gehirnhautblutung gehabt habe, und das ist eine tödliche Krankheit manchmal, eine rief in die Gemeinde meine Frau an und sagt Folgendes. Mein Vater hat Gehirnhautblutung. Ja, und er starb nach 4 Tagen an das. Das natürlich hat meine Frau große Trost bereitet, oder? Ja? Ist absolut unpsychologisch, diese Josef. So, Josef ist nicht so vorbildlich. Wie ist es mit Samuel? Als ich mein Samuel-Buch, ich schreibe immer über diese vorbildlich, weil ich selber ein sehr unvorbildlicher Mensch, über Samuel. Samuel ist einmalig. Er ist Priester, er ist Richter, er ist Prophet, er trägt sogar ein Priesterrock im Totenreich, zu zeigen, dass er für den Herrn gesprochen. Ein ganz besonderer, hervorgehobener Mensch. Aber was tut dieser Samuel? Er begeht genau die gleiche Fehler, wozu er selbst berufen ist. Denn Eli, seine Vorläufer, hat seine Söhne nicht diszipliniert, was sie tun dürfen und nicht tun dürfen. Ein Grundproblem unserer ganzen Generation hier in Deutschland. Zu weich geworden, ohne Ordnung zu geben in die Erziehung. Und seine Kinder tun genau das Schlimme, was Elis Kinder getan hat. Und das von der große Samuel, der musste wissen, dass das ist eine Sünde zu meiden. Man soll lernen aus die Sünde der Vorgänger. Und weil er selbst gerufen ist, und er schleudert in das gleiche Problematik hinein. Bei Jonathan haben wir gar nichts davon. Ich habe Jonathan für mein Buch sehr grundsätzlich untersucht. Ich habe kein schlechtes Wort über Jonathan gefunden. Wissen Sie, ich habe das Vormittag gesagt. Jesus ist vorbildlich, aber er kann nicht unser Vorbild. Ich kann nicht Gott als Vorbild haben, denn ich bin nicht Gott. Jesus ist vorbildlich, aber er kann nicht unser Vorbild sein. Wir können an ihn wissen, was wir tun und nicht tun und so, aber wir sind nicht Gott. Für eine Frau ist sicher der Vorbild Maria. Denn Luther hat in seinem wunderbar schönes Buch Magnificat, wer kennt das Magnificat von Martin Luther? das einzige Buch ohne Schimpfworte von Martin Luther. Ich habe alle meine Schimpfworte von Luther gelernt. Wenn er schimpft gegen den Papst, ich ging immer zu meiner Frau und fragte, was bedeutet das? Und sie ist immer rot ins Gesicht geworden. Ja, Magnificat gibt keine Schimpfworte. Und Luther sagt Folgendes über Maria, und das ist evangelische Maria. Es deckt sich nur zum kleinen Teil mit der katholischen Maria, nicht der Himmelskönigin und so weiter, sondern Maria ist die beste Mensch, die je gelebt hat. Deswegen dürfen sie Jesus gebären, weil sie die bescheidenste Mensch war, weil sie die demütigste Mensch war. Grunddemut, das ist die Vorbild für jede Frau. Jonathan ist unser Vorbild für uns Männer und ich werde das Punkt um Punkt zeigen. Er hat so viel Gaben gekriegt von Gott und dann Gott hat ihn nicht als seinen König gewählt. Wir haben mit einem rätselhaften Gott zu tun, wie Martin Luther auch sagt. Ein Gott, der handelt über das Gesetz. Ein Gott, der weiß viel besser als wir. Und lassen wir nicht versuchen, Gott immer in unsere Wünschbilder, in unsere Kategorien hineinzubringen. Denn das ist ein total falscher Weg. So versuchen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit Jesus umzugehen. Und sie verfehlen sich total. Was für Gabe hat die von dieser Jonathan, der ihn zu Vorbild für uns macht? Erstmal, er hat ein tiefer Glaube. David hat vielleicht ein noch tieferer und furchtloser Glaube, die ihn gegen Goliath stellt. Jonathan hat nicht gegen Goliath gekämpft, sondern David. Das ist eine Vordeutung, was mit David aus David sein wird. Saul natürlich sollte kämpfen und er hat nicht getan. Es ist nicht dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. 1. Samuel 14, 6. Das ist ein Zitat von Jonathan. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das ist ungeheuer wichtig heute für uns. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel Wundergläubige unter uns haben. Land auf und ab. Die wollen große Erlebnisse, große spüren. Und das ist total gegen das Evangelium. Gott wirkt im Kleinen. Er wirkt in persönlicher, in Abgeschiedenheit. Er macht kein große Schau. Der große Schauspieler sind sein Gegenüber. Und wir haben Prediger, Einschaltquote 100.000, alles Große. Auch ist Gott nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wir müssen uns lernen, an seine Gnade zu genügen, wie Paulus lernt, an ganz kleine Sache. Der große Viktor Frankl hat eine Neurose entdeckt, die alle Psychologen nicht entdeckt hat. Die Neurose, das sogenannte Neugiene-Neurose. Und ein Aspekt sind sehr erfolgreiche Menschen, die glücklich verheiratet, sehr erfolgreich in ihr Leben sind und nicht mehr leben wollen. Sie haben alles, was sie haben wollen. Warum? Da haben wir sogar Massenselbstmord in Australien unter solcher Art von Menschen. Die haben alles, was man haben will. Die sind reich, die sind angesehen, sie haben sogar eine gute Ehe. Und sie wollen nicht weiterleben. Weil sie wollen immer das Große haben. Und sie haben es erreicht. Wie ein Ehepaar, die bauen ihr Haus. Sie wollen alles einsetzen, ihr Haus. Und im Moment, wenn das Haus fertig ist, ist die Ehe auch fertig. Dann fangen sie an zu streiten. Sie haben ihr Ziel erreicht. Erfolg ist eine viel größere Gefahr für uns, als erniedrigt werden. Schauen Sie David. Er stand auf die Höhe seiner Erfolg und durch ein Weibsbild ist er zu Schnecke gemacht. Wir müssen lernen an die Kleinen. Ich kann mich erinnern, als Kind, mein bester Freund, als Teenager, war jemand, der kein besonders kluge war. Er war nicht ein guter Sportler wie ich und Sportgeld war es in Amerika. Aber er hat eine besondere Gabe. Er hat mich gelernt, die kleinen Dinge in die Schöpfung zu beachten. Er sagte, David, schau nicht auf die große Bergblick, auf die große Wellen, Ozean. Schau auf die kleine Grashalm. Schau auf die kleine Blumen. Und das hat mir viel gelernt von meinem Freund Robert. Denn das ist genau, was wir Christen brauchen und was hier Jonathan sagt, dass wir lernen, mit den Kleinen zufrieden zu sein und dankbar zu sein. Und wenn wir wollen immer Wunder und immer besondere Dinge erleben, da brechen wir an das. Jonathan hat eine zentrale Gabe. Er unterwirft sich Gottes Wege. Jonathan soll König sein. Er hat alle die Gaben dazu. Und er weiß, David ist der Erwählte. Und er akzeptiert das. Und die größte Problem in unseren christlichen Gemeinden heute ist, dass jeder will besonders sein. Jeder Isaac will ein Abraham sein. Meine Gaben sind die besonderen Gaben. Jeder von uns will zeigen, dass er was Besonderes ist. Und ich weiß das. Ich war Gemeindefahrer lange Zeit. Land auf und ab halte ich Vorträge und ich höre immer wieder das Gleiche. Jeder will sich besonders bevorziehen. Streiten gibt. Wo genau das Gegenteil ist, was Gott will. Christus ist der Haupt und wir sind die Glieder und wir müssen uns zusammengehören. Jonathan soll König sein. Er hat alle die Gaben, König zu werden. Und er unterwirft sich Gottes Wahl. Und wir sollen Gedanken über uns selbst machen. Sind wir bereit, die Gaben von anderen anzunehmen? Sind wir bereit, uns zurückzustellen? Sind wir bereit, im Team richtig zu arbeiten, ohne dass wir besonders Anerkennung, dass wir besonders bevorzugt sind? Das ist ein sehr grundsätzliches Problem heute. Und Jonathan ist absolut vorbildlich, weil er soll die wichtigste Amt haben, das ist König. Und er unterwirft sich Gottes Wahl. Dieser Mann ist vorbildlich für uns. Dazu, nicht nur ist er bereit, Gottes Wahl zu beugen, sondern er befordert diese Wahl. Nicht nur sagt er, ja, David ist der Erwählte, gut, sondern er rettet David. Wenn er wirklich in Geheim will König sein, er würde schauen, dass David stirbt. Er würde zwei Gesichter haben. Das ist er nicht so. Er bekam immer wieder die Kraft, David zu retten und zu helfen. Und an wen denken wir hier? Der Vorläufer David, an Johannes der Täufer, der Vorläufer Jesu. Ein vollmächtiger Prediger. Ein sehr von Geist begabter und er unterwirft sich Christus, weil er weiß, das ist mein Auftrag, ihn zu taufen und unter ihn zu beugen. Und so ist der Auftrag von Jonathan, Johannes ist der gleiche Name, ist nur eine Abwandlung. Aber es ist kein Zufall, die Johannes und die Jonathan. Die Unterwerfung unter Gottes Wahl. Jesus, der Sohn David, Jonathan, zu David, was Johannes der Täufer letzten Endes ist zu Jesus. Und ging so weit, dass beide sterben. Johannes der Täufer wird enthauptet und bekannterweise Jonathan stirbt im Krieg und David wird König. Das ist ein faszinierender Vergleich, die vielleicht Sie irgendwann damit beschäftigen, vielleicht werde ich damit beschäftigen, irgendein Buch, aber das ist sehr faszinierend, weil es passt sehr zueinander. Jonathan ist nicht nur jemand, der Gottes Wahl akzeptiert, er hat eine unwahrscheinliche Treue als Freund. Er ist nicht jemand, der sucht sein Teil in eine Freundschaft. Er ist jemand, der da ist, andere sein Teil zu verhelfen. Das ist wahre Freundschaft. Ich kann mich erinnern, in die Zeit, als ich versuchte, meine Gaben zur Geltung zu machen, habe ich Schwierigkeiten, gute Freunde zu machen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Ich habe gelernt, und ich lerne von der Bibel, dass wenn ich mit Menschen treffe, ich stelle mich nicht in den Vordergrund und meine Gaben, sondern ich stelle mein Gegenüber in Vordergrund und seine Gaben. Jeder Mensch will hören gerne Gutes über sich. Das ist die menschliche Schwäche, die wir alle haben. Aber ich tue das nicht als Heuchelei, sondern ich tue das auch ein biblisches Erkenntnis. Gott hat jeder andere Gaben gegeben. Und wenn ich einen Freund habe, muss ich ein Gegenüber haben. Und ich muss erkennen seine besondere Gaben. Seine Freundschaft ist gerade in Gegründetsein auf diese Erkenntnis. Die besondere Gaben Davids. Ich weiß nicht, ob David bewusst ist über die besondere Gaben Jonathan. Er musste das bewusst. Aber David ist so beschäftigt, am Leben zu erhalten, als Saul gegen ihn ist, dass ich glaube, er hat weniger Zeit, darüber nachzudenken. Aber Jonathan hat viel Zeit nachzudenken. Niemand verfolgte ihn. Jonathan war auch ein großer Kämpfer. Das steht deutlich geschrieben im Kampf gegen die Philister. Aber der war kein David. Jonathan wäre ein guter Hauptmann, vielleicht ein guter Oberst, aber keine gute General. Das bedeutet, er war begabt. David ist außerordentlich begabt in dieser Zelle. Und vielleicht diese außerordentliche Begabung macht in Gottes Augen wett die Problematik David. David natürlich tut Buße, und das ist sehr zentral für Gott. Aber Jonathan hat die Gaben Davids, aber er hat die nicht in dieser Szene in die gleiche Ausprägung wie David. Und er spürt das. Wissen Sie, man spürt, wenn man jemand gegenüber ist, der besonders ist, der mehr als ist als sich selber. Ich habe in meinem eigenen Leben nur ein paar Genien, echte Genien getroffen, aber ich habe gespürt, dass die so waren. Ich habe Sir Herbert Butterfield gekannt, der große christliche Historiker, der ein großer Historiker überhaupt war. Und als ich ihn beobachtet, wie er spazieren ging, wie er innig in seine Gedanken war, ich habe gewusst, ich bin hier mit einem sehr besonderen Mann gegenüber. Große Menschen haben diese Aspekt in sich, dass sie eine Ausstrahlung haben. Ich mag nicht Johannes Brahms, wie er mit sich umgeht. Er war ein großer Komponist, hat immer geschrieben, oh, ich habe ein kleines Werk geschrieben. Und das war sein großes D-Moll-Klavierkonzert, vielleicht nach Mozart, die größte Klavierkonzert überhaupt. Oder nach Beethovens vierte Konzert. Er hatte eine Art von falscher Demut. Das mag ich nicht. Große Männer haben eine Ausstrahlung in sich und man spürt das. Und Jonathan hat das in David gespürt und er weiß, diese Ausstrahlung kommt von Gott. Jonathan war sehr fähig, eigenhändig zu handeln. Und das ist, was ein König tun muss. Sogar vor er David rettet, gegen der Wille sein Vater, hat er eigenhändig gegen seinen Vater gehandelt. Und sein Vater ist König und steht über ihn. Jonathan hat Mut und er hat Mut, gegen den Strom zu gehen. Haben wir diesen Mut? Hier können wir sehr viel von Juden lernen. Wir Juden sind so lang mit Lügen unter Druck, nicht nur von Hitler, sondern auch in der Sowjetunion, dass es gibt uns eine Kraft, gegen den Strom zu kämpfen. Warum ist die Sowjetunion zugrunde gegangen? Aus verschiedenen Gründen. Dass Ronald Reagan klug genug war, gegen alle die Friedensbewegungen, diese Unsinn, aufzurüsten, dass die Sowjetunion gebrochen ist. Und da muss Gorbatschow dazu sehen. Aber wer waren die Leute, die im Aufruhr gegen die Sowjetunion? Ja, es gab ein Solzhenitsyn. Für jeden Solzhenitsyn gab es 10 Juden, die ein Aufruhr gegen diese Regierung war. Wir haben die Regierung geschaffen durch Juden und wir haben die zerstört. Das ist unsere Eigenschaft als Juden, das Gute und das Schlechte immer in besonderen Maßen zu tun. Jesus, Mose und die alle waren Juden und Karl Marx und Sigmund Freud und manche andere waren auch Juden. Jonathan war fähig, eigenhändig zu handeln und das war geprobt, vor die Sache mit David war. Gegen den Strom, vorbildlich. Sind wir bereit gegen den Strom? Wenn Sie in ein Gespräch kommen und die Leute schimpfen über Israel oder die schimpfen über dieses und jenes, haben Sie den Mut, dagegen was zu sagen? Haben Sie Mut gegen den Strom? Jonathan hat diesen Mut und das gehört ein wahrer Glaubensmensch. Die Mut zu sagen, auch wenn es unpopulär ist. Kann mich erinnern an meinen Vater. Der war in Gespräch mit einem Geschäftsmann und mein Vater ist Jurist. Das wäre eine wichtige Kunde für ihn. Und der kam aus Brasil, dieser Mann. Und dieser Mann fing an, gegen die Juden zu schimpfen. Mein Vater stand auf und ging weg. Mitten in dem Gespräch. Das ist Mut. Die Frage ist sehr an uns, wenn Jonathan vorbildlich ist, und er ist vorbildlich, handeln wir wie Jonathan. Haben wir Mut gegen den Strom. Gerade wegen diesem Mut, viel Juden und manche Christen, ist die Sowjetunion gebrochen sein. Auch die Mutlaner Regen. Gegen den Strom zu schwimmen. Es ist auch sehr interessant, dass in einem Moment, in einer Zeit, wo Jonathan volle Stärke hat, als der Sohn der König und sein anscheinend Nachfolger, und David in die schwerste Lage ist, ständig verfolgt zu sein. Und das Volk stand dann zu Saul. Eine Versagung meines Volks, lesen Sie. Israel ist nicht nur immer, Israel hat genau versagt gegen Jesus und auch hier versagt. Wie wir Christen auch öfters versagt. Und gerade in diesem Zusammenhang, als er die Macht hat und David keine, er bittet um Schutz für sein Haus und Familie, wenn David an die Macht kommt. Er bittet nicht um Schutz, wenn er unten steht und David hoch steht, sondern gerade wenn er hoch steht und David unten steht. Er unterwirft sich Gottes Urteil und Gottes Wege, auch wenn er menschliche Stärke hat. Ich habe, als ich spazieren gingen durch den Wald, gesehen, was über Mose. Und Mose als, von der Hebräerbrief, Mose, der Prinz sein könnte in Ägypten, der stark sein könnte, der weltliche Macht und Pracht und alles, was er haben. Und in diesem Moment der Stärke hält er zu sein erniedrigtes Sklavenvolk. Und in diesem Sinn ist Moses sehr vorbildlich, aber auch ist Jonathan vorbildlich. Das bedeutet, wir werden in viel Versuchungen kommen, auf alle mögliche Art und Weise. Wo stehen wir? Stehen wir zu den Werten der Welt? Wissen Sie, es ist schrecklich, diese Welt. Ich war im Zug hier und da sah ich von einer wirtschaftlichen Zeitung, sind sie sexy. Erfolgreiche Menschen sind sexy. I mean, wie dumm ist Deutschland geworden, sowas zu glauben. Das Sexy, der höchste, was es überhaupt gibt. Und wie viele Frauen versuchen, sich so zu machen, und sogar Männer. Das ist lächerlich, die Niveau, in wen wir versunken sind, wenn eine bekannte wirtschaftliche Zeitschrift, die sexy sein als der höchste Wert ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die in Untergehen ist. Lassen wir im Klaren sein. Deutschland ist in Untergang. Amerika nicht. Amerika ist nicht in Untergang, weil Amerika ein tiefer Glaube hat. Ich bin kein Patriot. Ich ging weg von Amerika aus verschiedenen Gründen. 45% gehen regelmäßig in Gottesdienst in Amerika. Das bedeutet nicht, dass die Amerikaner immer das Richtige tun, ganz und gar nicht. Aber wir sind in einer Gesellschaft, die atheistisch ist, die gegen Gott ist und die total falsche Werte sind. Und die haben die Macht. Und was tun wir? Passen wir an diese Werte ein? Oder haben wir die Kraft von Gott, dagegen zu handeln und zu denken und zu leben? Die Versuchungen sind groß. Die sind sehr groß. Jonathan ist eine Gestalt, und das ist so typisch biblisch, der nicht im Vordergrund gestellt ist. Aber ich habe nicht die geringste Zweifel, dass Jonathan als Vorbild gemeint ist. Für uns Männer auf jeden Fall. Aber überhaupt als vorbildlich für uns. Aber nicht im Vordergrund gestellt. Was bedeutet das für uns, wenn wir mit der Bibel zu tun haben? Das bedeutet, dass es könnte wohl sein, dass wir am allermeisten lernen, von was anscheinend Nebensache ist. Einer hat mich einmal angegriffen und hat gesagt, Sie sagen die wichtigste Sache in Nebensätze. Aber das ist vielleicht biblisch, die wichtigste Sache in Nebensätze zu sagen. Denn die Bibel tut das ständig. Ich komme hier zu einer Kenntnis, die ich selbst gewonnen habe, persönlich, und deswegen kann ich darüber reden, über unser Bezug zu Gottes Wort. Es war 1979 und mein erster Buch Inri werde veröffentlicht. Und ich muss wählen, was ich glaubte, mein bester Predigen war. Es würde ein Predigband für dieses Buch. Und seit langem hat man Auszüge aus meinen vervielfältigen für mein Predigen, bis dann 400 am Schluss gemacht war. Und ich schaute die Predigen durch. Und ich kam zu einer niederschmetternden Erkenntnis. Denn ich bin ehrlich mit mir selber. Die Predigen, wo ich predigte, was mir zentral war, meine besonderen Themen, waren mit Abstand mein schlechteste Predigen. Und die Predigen, die ich so gedacht habe, weil ich große Probleme mit denen gehabt, weil sie mich auf den Knie gebracht haben, weil sie gegen meine besondere Themen waren, die mich in die Tiefe geführt hat, weil ich glaubte, hier sind Widersprüche und ich muss das antworten, weil es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Die waren mit Abstand meine beste Predigen. Und die waren auf die Seite gestellt. Und das bedeutet viel für uns, wenn wir Bibel lesen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben über Nebengestalten in der Bibel. Das ist ein Grund. Die Frage ist, wie wir Gottes Wort lesen. Lesen wir Gottes Wort um Selbstbestätigung? Das tun wir alle zu einem gewissen Grad. Zu finden, was wir glauben. Leben wir Gottes Wort um unsere Kinder willen, die nicht so einen Glaube haben? Hören wir ein Predigt für die Kinder, wie ich erlebt habe in Gemeinde, in meiner ersten Woche in die Gemeinde, eine junge Dame kommt zu mir und sagt, Herr Pfarrer, das ist ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Sie sagt, von meiner Schwiegermutter. Ja? Die wichtigsten Texte für uns in die Bibel sind, was uns sehr unwichtig erscheint und sogar, was uns erscheint als gegen, was wir hören wollen. Zum Beispiel die Heilige Kriege in Israel. Das ist ein Schreck für viele Leute, bis sie verstehen, warum sowas ist. Und das hat mit Jesu Kreuz zu tun, der Heilige Krieg gegen den Satan am Kreuz gemacht hat. Das bedeutet, wir sollen lernen, und ich komme zurück zu einer Thema, die sehr verwandt ist, in die Kleine, das Wichtige zu sehen. Warum? Weil öfters die Kleine hat die tiefste persönliche Bedeutung, aber weil wir selber klein sind. Das führt zu Bescheidenheit und das führt zu einer total anderen Art, die Welt auch zu sehen, nicht nur die Bibel. Wir müssen lernen, dankbar für die kleine Sache. Jonathan war sehr dankbar hier. Er hat die Größte gehabt. Er soll König sein. Er ist der Älteste von den König. Und er hat alle möglichen Gaben. Und er hat die Kleine angenommen, zu schützen der, der der wahre König sein wird, ihn zu helfen, bis er an die Macht kommt. Einmal hat jemand gesagt, gerade heute ist jemand zum Glauben gekommen. Wissen Sie, was das erweckt in mir? Eine Kenntnis aus Talmud, die keine Gültigkeit für uns Christen, aber viel Klugheit. Wer ein Mensch rettet, rettet die ganze Welt. Leben wir so? Wer ein Mensch rettet, rettet die ganze Welt. Lernen wir in die ganz kleine Sache um uns her, Gottes Hand genauso zu sehen, als in dieser wunderbaren Garten und Welt. Und sehen wir die Menschen neben uns, wie Jonathan David sieht. Das bedeutet, als jemand wichtig für Gott und deswegen wichtig für mich. Und wer hat das uns am tiefsten gelehrt? Jesus und die barmherzige Samariter. Wir müssen lernen, eine andere Perspektive. Und ich rede jetzt gegen mich selber, denn man kann nur predigen, wenn man predigt gegen sich selber. Man muss lernen, wegzuschauen von seiner eigenen Gabe und Vorzüge und zu schauen auf den Nächsten, als ob das König David sein kann. Als ob, wenn man ihn helft, man die ganze Welt errettet. Und wir müssen lernen, die ganze Schöpfung in dieser Art zu sehen. Und wenn wir so sehen, werden wir nicht zusammenbrechen an Erfolg oder an Misserfolg, weil wir lernen, uns einzufügen in Gottes Ordnung mit der Welt und die Welt für uns. Ich hoffe und bete, dass Sie diese Gabe lernen. Es gibt ein anderes Wort dafür, ein menschliches Wort, das bedeutet Maturität oder Reife. Das bedeutet eine Kenntnis, wer man ist, wozu man fähig und nicht fähig ist, und sich einzufügen in die Möglichkeit, die uns gegeben ist. Und das gilt in hohem Maß für uns Christen. Denn wir sind hier berufen. Wir sind hier berufen als Botschafter Christi. Und wenn wir ein Mensch erretten, durch unser Beispiel, durch unsere Hingabe, durch unsere Selbstlosigkeit, durch eine Kenntnis, er ist von Gott geschaffen und Gott will ihn helfen. Wenn wir ihn helfen, haben wir die ganze Welt errettet und geholfen. Und Jonathan hat das ganze Große getan. Er hat sich unter Gottes Wahl gesetzt, dass der wahre König kommen wird. Und Johannes der Täufer hat diese letzte Hingabe gegeben. Er ist umgebracht worden, nachdem er das Wesentliche seines Lebens getan hat. Der Messias Israel und der Heiden Heiland und Schöpfer über alles, was gibt, getauft und gefunden. Und sein Auftrag war zu Ende. Keiner von uns weiß, wenn unser Auftrag zu Ende ist. Jonathan muss das sehr hart erleben. Denn er starb im Krieg mit seinem Vater Saul, dass David König sein könnte. Amen, wir beten. Erheben Sie sich bitte. Ja, Herr Jesus, du willst auf uns arbeiten, auf mich vor allem. Und ich meine nicht nur für mich, sondern für jede hier. Du willst auf uns arbeiten, dass wir nicht unser Teil suchen, unser Gabe durchsetzen, unser Sinn, unsere Persönlichkeit, unsere Wünsche, unsere Sicht, sondern dass wir die Gegenüber so betrachten, dass wir ihn helfen, dass wir ihn schützen, dass wir ihn bevorzugen. Denn das war der Weg Jonathan in die großen Sachen. Und das war der Weg unser Herr und Heiland Jesus von Nazareth, der da war, Gottes Wille zu erfüllen, in seine total Hingabe, auch in die allerkleinste Dinge, in sein total Hingabe für den Nächsten und nicht für sich selbst. Arbeite auf uns, gib uns diese Reife, gib uns diese wahre Sicht, deine Wahrheit und deine Wirklichkeit. Du brauchst Jonathans in dieser Welt. Amen.